Ja, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu diesem Vortragsabend im Rahmen Glaube und Wissenschaft. Heute Abend zum Thema Erforschung des Weltalls, Hinweise auf Gott. Und jetzt braucht keiner Angst zu haben, dass er denkt, meine Güte, ich erzähle jetzt irgendwas, weil das, was da gleich kommt mit allen möglichen physikalischen Dingen, da habe ich keine Ahnung von. Als ich in der Oberstufe Physik hatte, da hat unser Physiklehrer erklärt, wie das mit der Relativitätstheorie Einsteins sei. Er hat es zumindest versucht. Hat aber gleichzeitig gesagt, dass es auf der Welt seiner Einschätzung nach nur 100 Leute gäbe, die das überhaupt nur im Ansatz verstanden hätten. Nicht? Und in der letzten Woche gab es ja das große Aufsehen da mit den Gravitationswellen. Das hat ja auch zu tun, die jetzt entdeckt worden sind. Und der Mann, der heute hier ist, nämlich der Dr. Albrecht Kellner, der hat gerade über dieses Thema promoviert. Also der ist einer von den 100. Nicht? Also mein Physiklehrer nicht, aber eben der Albrecht Kellner. Der kennt sich damit aus und da bin ich ganz froh, dass du heute hier bist, Albrecht, recht herzlich willkommen. Schön, dass du uns da ein Stück weit mit hineinnehmen willst. Albrecht wird auch zu Beginn einiges nochmal sagen, so kleine Vorstellungen, was so der Rahmen ist, warum er solche Vorträge hält. Der könnte ja auch in Ruhe seine Pension einfach verlegen, die er bekommt als Weltraummanager. Da verdient man nicht schlecht halt, nicht? Da könnte er durch die Lande fahren, ist geborener Namibianer. Namibia ist ein schönes Land, nicht? Da könntest du eine Menge machen. Aber er hat einen Auftrag von unserem Herrn Jesus Christus, das wird er aber gleich zu Beginn erläutern und dann werden wir seinen Vortrag auch hören. Aber wenn ich schon vorne stehe und ein Mikrofon in der Hand habe, dann kann ich nicht anders halt, also dann möchte ich den Leuten gerne auch zumindest ein kurzes Gotteswort mitgeben halt. Ich sage, ich verstehe nichts von diesem Thema, deshalb bin ich auch selber sehr gespannt hier, Weltall und sowas, das ist schon eine tolle Geschichte. Wovon ich was verstehe, ist nicht vom Weltall, aber von der anderen Dimension. Wir leben ja hier in einer Dimension, das kann man anfassen, vermessen alles, aber es geht in der Dimension, wo das himmlische Jerusalem ist, wo unser allmächtiger Gott in Jesus Christus ist halt. Und in dieser anderen Dimension, da gibt es Engel. Könnte ich jetzt viel zu sagen, aber ich will ja heute nicht viel sagen, der Albrecht spricht gleich. Und wir haben einen Wochenpsalm, der Psalm 91, und da heißt es im Vers 11, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden gleich viel Tolles und Wunderbares hören, aber das, was ich Ihnen zu Beginn habe, ist auch was ganz Tolles, dass Sie das wissen dürfen. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, Sie wissen, auf dem Weg, den Sie gehen, sind Sie nicht alleine, sondern der lebendige Gott und Jesus Christus schickt seine Engel, um Sie, um dich zu behüten. Das war es auch von meiner Seite. Ich grüße jetzt auch noch all diejenigen, die uns übers Internet, Telefon zugeschaltet sind, Albrecht, und dann übergebe ich direkt an dich und ich wünsche uns allen einen gesegneten Vortrag.
Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier diesen Vortrag halten zu können zu diesem interessanten Thema. Und vielleicht zu Anfang ganz kurz etwas zu meiner Person. Also wie gesagt, mein Name ist Albrecht Kellner, geboren, wie schon gesagt, in Namibia und aufgewachsen. Mit 19 bin ich nach Deutschland gekommen, nach Göttingen, zum Studium der Physik, weil ich wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also ich war immer ein Sinnsuchender, war aber dann von der Physik enttäuscht, denn sie beschreibt nur, sie erklärt nicht. Und ging dann in alle möglichen anderen Richtungen, also transzendentale Meditation, Esoterik, Buddhismus, fernöstliche Weisheitslehren und so weiter. Und ging dann nach dem Diplom nach Amerika an die Universität in Kalifornien in San Diego. Und dort war dann die Frage, was der Sinn des Lebens ist, so stark, dass ich mein Stipendium zurückgegeben habe und dann ein sogenannter Dropout wurde. Ich habe mir gesagt, wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, dann brauche ich auch nicht 15 Stunden am Tag zu studieren, sondern dann kann ich also Taxifahrer werden oder so. Nichts gegen den Taxifahrerberuf, aber für mich wäre das eben dann nicht so anstrengend gewesen. Und dann bin ich völlig zu meiner Überraschung Christ geworden. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, getauft und konfirmiert, ab und zu mal in die Kirche gegangen, zu Weihnachten oder so, hätte ich nie gehört, dass das Christsein Antworten auf die fundamentalen Fragen des Menschen hat, nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und als das passierte, bin ich dann tatsächlich als veränderter Mensch wieder zurückgekommen, habe dann in Göttingen weiter studiert zur Promotion und dann ging es in den Beruf. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, ich ging in die Kernenergieindustrie, aber dort in der Sicherheitsanalyse. Also ich habe mich mit der Sicherheitsanalyse befasst. Und dann machte ich mir einen Jugendtraum wahr. Ich ging zur Raumfahrt anschließend, hier nach Bremen. Bremen ist ja das Zentrum der europäischen bemannten Raumfahrt. Wir haben zum Beispiel das Modul, das europäische Modul der Internationalen Raumstation gebaut und geliefert. Und ich selber war zuständig lange Zeit für die Elektronik an Bord von Raumfahrtsystemen und der Rechner, der die Lage der Raumstation regelt und auch das Lebenserhaltungssystem der Astronauten. Dieser Rechner kommt tatsächlich also aus meiner Schmiede in Bremen. Natürlich nicht nur von mir, sondern ganz kluge Leute, Elektrotechniker und Projektleiter und so weiter. Und ich war so mehr nur der Koordinator, der Manager, aber wir sind ganz stolz, dass das Ding unheimlich gut funktioniert, seit etwa 12 Jahren fehlerfrei, obwohl es bombardiert wird durch die kosmische Strahlung. Das ist ein fehlertoleranter Rechner, der eben, wenn was kaputt geht, trotzdem weiter funktioniert. Ne? Ja, so viel dazu. Nach meinem Ausscheiden, dem Ruhestand, war ich noch 2-3 Jahre als Berater vollzeitig tätig in der Firma. Und anschließend, als das nicht mehr fortgesetzt werden konnte, wollte ich auch nicht, dann ging es zur IVCG, zu der ich gleich was sage. Ich bin dort in der Geschäftsführung zuständig für Mission und Evangelisation und habe jetzt endlich mal die Möglichkeit, das zu machen, was ich immer schon wollte, nämlich Fulltime wirklich am Reich Gottes mitzuarbeiten. Ja, so viel zu meiner Wenigkeit. Ich bin verheiratet mit einer tollen Frau, die irgendwo da hinten sitzt und habe 2 Söhne. Nun ganz kurz eine Einführung zu dem Vortrag jetzt. Das ist ein typischer Vortrag der IVCG. Was ist die IVCG? Die IVCG steht für Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute und Führungskräfte. Und das ist eine Vereinigung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, etwa in 80 Städten, besteht dort aus Gruppen von Führungskräften, so Lehrer, Professoren, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, so ein bisschen so diese Gegend. Und die haben alle eines gemeinsam. Irgendwann in ihrem Leben, meist zu ihrer eigenen Verblüffung, so wie das bei mir auch der Fall war, haben sie entdeckt, dass das Christsein etwas anderes ist, als was man so landläufig denkt. Nicht eine Zugehörigkeit zu einer Institution, sonntags in die Kirche und sich ethisch verhalten, sondern dass man hier tatsächlich die Antworten eben auf diese Frage nach dem Sinn des Lebens findet. Und zwar gültig. Und das ist natürlich, wenn es einsetzt, und bei vielen von denen ging das erst so mit 40, mit 50, mit 60 los, dann haut einen das doch schier um, so ist wie es mich umgehauen hat. Und dann sagt man, das kann man nicht für sich behalten, das muss man weitergeben. Und das machen wir in solchen Vortragsveranstaltungen, wie Sie heute exemplarisch hören. Diese IVCG, vielleicht das noch zu sagen, ist kein Verein. Wir haben keine Mitglieder, sondern Mitarbeiter. Wir sind absolut überkonfessionell. Wir bestehen seit etwa 50 Jahren und wer mehr wissen möchte, der kann einfach googeln, IVCG, dann kommen Sie auf unsere Homepage, steht auch in den Flyern, die wir hier verteilt haben. Vielleicht nur mal ein Hinweis, was machen wir hier in Bremen als Vorträge? Da haben wir jetzt demnächst am 13. März im Parkhotel einen Professor Mann, der spricht zu einem ziemlich aktuellen Thema, nämlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auf der Basis christlicher Werte. Ist das ein Auslaufmodell? Und die Frage ist ja allmählich berechtigt. Oder am 28. Mai auch im Parkhotel Professor Fleser, der spricht vom Gesundheitswesen. Der Patient nur Kostenfaktor oder noch Mensch? Ein bisschen provokativ. 24. September im Atlantic Hotel Markus Mockler informieren wir uns zu Tode über die Macht der Medien. Und schließlich am 12. November im Steigenberger Hotel ein Professor Seubert, Wissenschaft und Glaube, auch so ein bisschen wie das Thema heute, warum ich als Philosoph Christ bin. Ganz kurz noch, was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, glaubensfernen Menschen die eigentlichen Aussagen des Evangeliums nahezubringen. Wissen Sie, was mich so packt, jeden Tag eigentlich, wenn ich so die Menschheit sehe, die wissen ja gar nicht, genau wie ich bis zu meinem 25. Lebensjahr, was die Aussagen des Evangeliums sind. Und das ist die Zielsetzung, in solchen Vorträgen schon mal das deutlich zu machen. Sie werden es an diesem Vortrag auch sehen, wie wir das etwa machen, sodass das also akzeptiert werden kann. Und damit erzeugen wir meistens genug Interesse, dass der eine oder andere dann im kleinen Kreis mehr davon erfahren will und dort begleiten wir sie zur Erfahrung des Christseins. Und der dritte Schritt ist, dass wir sie dann eine Zeit lang im Christsein begleiten und dann gehen sie in die Gemeinden, wo sie hinwollen. Also wir sind, wie gesagt, keine Gemeinde, sondern wir bringen den Leuten Gemeinde zu, den Gemeinden die Leute zu. Und jetzt eben vielleicht kurz der Hinweis, warum Sie diese Zettel auf Ihren Stühlen haben. Die Bitte ist, helfen Sie uns in diesem Prozess, indem Sie nichts weiter tun, als glaubensferne Menschen einzuladen, indem Sie Einladungen einfach nur an diese weiterleiten. Also die Idee ist, dass Sie, wenn Sie mögen, in diesem Zettel einfach Ihre Adresse eintragen, dass wir Ihnen Einladungen zuschicken können, sodass Sie die entweder gleich im Papierkorb oder Sie sagen, oh, der und der in meiner Bekanntschaft, der müsste das hören. Da muss er unbedingt hin. Und dass Sie ihm das geben. Das ist so die Idee. Mehr nicht. Nur einfach weitergeben. Oder Sie sagen, also das ist für mich selber auch interessant, da komme ich auch mal. Das ist an und für sich so die Zielsetzung. Und deswegen dieses Blättchen, was Sie da haben, zunächst mal die Aussage, wenige kennen die eigentlichen Aussagen des Evangeliums. Wie gesagt, das tut mir also jeden Tag weh. Wenn Sie wüssten, was es ist, würden viele sofort zugreifen. Es ist wirklich so. Aber wenige sind, die Ihnen das erläutern. Jesus hat mal gesagt, die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind wenig. Ich bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und das ist so ein bisschen der Gedanke. Ne? Lasst uns daran mitarbeiten, dass wir die Leute dorthin führen in solche Vorträge, die wirklich also zum Teil von ganz Prominenten vorgetragen werden und wo also in einer guten Form das Evangelium dargestellt wird. Also wenn Sie Einladungen zu den Vortragsabend bekommen möchten, zur Weiterleitung an Glaubensferne oder um selber zu kommen, dann tragen Sie sich ein und lassen den Zettel einfach liegen auf dem Stuhl. Ne? Das sammeln wir nachher ein. Nicht mit Name, Postadresse, Mailadresse. Und jetzt noch zum Schluss ein kleines Detail. Wir haben festgestellt, dass unsere Veranstaltungen doch immer mehr von Älteren besucht werden. Und wir möchten aber auch Junge erreichen. Wenn die jetzt da reinkommen und sehen also nur Ältere, dann sagen sie, hier bin ich vielleicht fehl am Platz. Das gilt nicht für Christen. Christen fühlen sich, also ob alt oder jung, das ist überhaupt kein Problem, wir gehören zusammen. Aber Nicht-Christen sagen, die kenne ich nicht und das ist also zu alt oder so. Deswegen haben wir neben den bisherigen Veranstaltungen eine parallele Richtung aufgemacht und wir unterteilen zwischen Young Professionals und Best Agers. Nicht? Best Agers sind die, die haben ihr Schäfchen schon im Trocknen. Ne? Da geht die Karriere, ist schon erreicht und die Kinder sind schon zum Teil verheiratet und es gibt Enkel und so weiter und so fort. Das ist so dieser Level. Und dann die Young Professionals, das sind die, die noch im Aufbau sind. Ne? Die haben gerade geheiratet, da sind Kinder. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Die sind dann in der Pubertät oder vielleicht gerade an der Uni. Dann läuft die Karriere hoch, da ist ein Stress. Auch wie kriegt man Beruf und Ehe zusammen und so weiter. Und die haben ganz andere Themen untereinander. Und deswegen haben wir für diese Young Professionals eine parallele Veranstaltung. Und zwar in Zusammenarbeit mit der CIW, Christen in der Wirtschaft, deren Ziel es vor allen Dingen ist, Leute zu vernetzen, die ähnliche Gedanken haben, also gerade solche Young Professionals, und den Gideons, ganz neu jetzt. Und die Bitte ist, je nachdem, wo Sie sich einordnen würden, als Young Professional oder als Best Ager, dass Sie da ein Kreuzchen machen. Dann wissen wir, welche Einladungen wir Ihnen zuschicken. Typischerweise solche Young Professional Veranstaltungen finden hier im Leithaus statt. Das ist ein Ambiente, was okay ist für die Jungen. Während die Best Ager, die kommen dann ins Parkhotel. So etwa kann man das unterscheiden. So viel zu dieser Einleitung und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Und vielleicht kann man da hinten das Licht ausmachen, sodass hier vorne das ein bisschen besser zu sehen ist. Ja. Ist das zu dunkel? Geht noch. Ne? Ich muss mal sehen, dass ich hier auch noch was sehe. Ja, tue ich. Ja, wenn es also für euch okay ist. Also, Uhr gucken. Jawohl. Die Erforschung des Weltalls, Hinweise auf Gott, Fragezeichen. Ich möchte mal beginnen mit einem Ausspruch, der dem einen oder anderen von Ihnen noch im Ohr sein könnte, nämlich Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall, der nach seiner Rückkehr gesagt hat, ich habe Gott, der doch im Himmel sein soll, dort nirgendwo entdecken können. Wir wissen, dass diese Aussage ideologisch geprägt ist. Aber warum hat er ihn eigentlich nicht entdecken können? Wieso kann man Gott nicht sehen, wenn es ihn denn gibt? Das kann man anhand eines kleinen Gedankenexperiments sich relativ schnell klar machen. Stellen wir uns vor, jemand käme auf den Gedanken, in dem Mauerwerk dieses Hauses durch sorgfältige Erforschung oder durch sorgfältige Erforschung der Türen oder der Fenster den Architekten finden zu wollen. Da würde man sagen, also sorry, also da bist du wohl ein bisschen schief gewickelt, das geht nicht. Die Erforschung des Mauerwerks führt nicht zur Entdeckung des Architekten. Und genauso ist es, die Erforschung der gesamten Schöpfung, also nicht nur dieses Hauses, führt nicht zur Entdeckung des Schöpfers. Der Schöpfer ist sozusagen transzendent in Bezug auf seine Schöpfung, so ähnlich wie der Architekt transzendent auf einer völlig anderen Ebene ist in Bezug auf sein Werk. Das Ergebnis dieser kleinen Überlegung ist eine gute und eine schlechte Botschaft. Ich erzähle erstmal die schlechte Botschaft. Sie werden in dem ganzen Vortrag kein Statement hören der Art, so hat die Erforschung des Weltalls dazu ganz klar bewiesen, dass es einen Gott gibt oder auch nicht. Nicht? Die Naturwissenschaft ist schlechterdings nicht die Instanz, die darüber entscheiden kann. Das geht nicht. Die gute Message ist aber, uns bleibt es unbenommen zu fragen, gibt es Hinweise? Und das wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde uns mal anschauen. Und Sie werden sehen, der Vortrag ist aufgebaut von, er fängt an mit den eher subjektiven Hinweisen und führt dann fort zu immer konkreteren Hinweisen. Also der eine oder andere, der ein bisschen ungeduldig ist am Anfang, das ist mir zu schwammig, der möge sich in Geduld fassen, das wird dann also konkreter. Zunächst mal die subjektiven Hinweise. Der Sternenhimmel. Am Anfang der Erforschung des Weltalls stand sicher das Staunen über den Sternenhimmel. Und der Sternenhimmel in diesen Breitengraden ist allerdings nichts im Vergleich zu dem, was er sein kann. Zum Beispiel in Namibia, und ich will es bestätigen, das kann mitunter ganz gigantisch sein. Und wenn Sie mal nach Namibia kommen, sehr schönes Urlaubsland, dann legen Sie sich mal nachts draußen hin, warm genug ist es meistens, und warten, bis der Mond untergegangen ist, und dann sehen Sie ein gewaltiges Sternenhimmel. Und es ist immer die Reaktion, also von allen, die ich jedenfalls kenne, nicht, das ist alles ohne Ursprung und kann man zur Tagesordnung übergehen, sondern die Frage ist, woher kommt das und wozu ist das, was ist da los? Und diese Frage, dieses woher und wozu, die tief in uns aufsteigt, das ist der Hinweis, dass es da was geben müsste. Zugegeben, nicht besonders stark dieser Hinweis, aber es ist auch nicht weniger als das. Man ahnt irgendwo, da muss doch was dahinter stecken. Und wie gewaltig dieser Sternenhimmel, dieses Weltall wirklich ist, das wissen wir eigentlich erst seit ein paar Jahrzehnten, seit wir Teleskope ins Weltall befördern können. Nicht? Das ist dieses typische Hubble Space Teleskop, ein Teleskop, das etwa 500 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche die Erde umkreist und unbeschadet von Staub und Atmosphäre tief ins Weltall hineingucken kann. Also seit wir das haben, wissen wir, was eigentlich da los ist. Und seit dieser Gentleman uns seine Aufwartung gemacht hat mit seinen gigantischen Ideen, seitdem wissen wir nämlich zum Beispiel, was Sterne sind. Und zwar die Mutter aller Sterne sind riesige kosmische Gas- und Staubwolken. Und dank Hubble Space Telescope haben wir eben seit ein paar Jahrzehnten vorher niemals solche Aufnahmen. So sieht das dann zum Beispiel aus. Oder so. Das sind also schon beeindruckende Gebilde. Oder so. Das ist doch ganz schön geheimnisvoll, was es da im Weltall gibt. Oder dieser typische Pferdekopfnebel, so heißt er auch, Das Licht, das von dort zu uns kommt, braucht 1600 Jahre. Und das fliegt mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer in der Sekunde. Also es sind unendliche Entfernungen und riesige Dimensionen. Oder zum Beispiel der Cygnusnebel, 6000 Lichtjahre entfernt, der übrigens auf uns zukommt. In einigen Jährchen werden wir mit ihm kollidieren. Aber keine Angst, das werden wir wohl nicht mehr erleben. Dann der Carina-Nebel, fast wie ein Gemälde, ne? Was der Schöpfer da gemalt hat. Und in diesem Carina-Nebel, ein Teil davon, sieht aus wie so ein Känguru, das auf dem Rücken liegt. Ne? Oder zum Beispiel der Herznebel. Ne? Man sieht, warum es so heißt. Oder der Orion. Nicht? Das ist auch irgendwie wie so ein menschliches Organ. Oder ein fantastisches Bild. Ne? Man könnte sich das vergrößern und ins Wohnzimmer hängen. Wunderbare Geschichte. Und nun weiß man, wie aus diesen Gebilden, aus diesen Staubwolken Sterne entstehen. Und zwar, das wissen wir, seit Einstein vor ziemlich genau 100 Jahren seine spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht hat. Vorher wusste kein Mensch, wie das geht, dass so ein Stern entsteht und was er überhaupt ist. Und zwar wissen wir, Sterne entstehen im Wechselspiel von zwei gewaltigen Urkräften. Das eine ist die Gravitationskraft. Die komprimiert diese Gaswolken zu Klumpen, die verklumpt die. Und je größer die Klumpen werden, desto größer die Gravitation, desto mehr Materie wird angezogen, desto größer die Klumpen, desto stärker die Gravitationskraft und so weiter und so fort. Die Klumpen werden immer größer, immer heißer, immer dichter, immer stärker zusammengepresst, bis schließlich eine zweite gewaltige Kraft ins Spiel kommt, nämlich die Kernkraft. Und das Ganze zündet als Atombombe. Sterne sind Wasserstoffbomben. Und wenn man in der Bibel liest, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, dann wird man so ein bisschen erinnert an diese Zündung von Sternen. In diesen Sternen wird Materie zerstrahlt in reine Energie nach dieser berühmten Formel von Einstein, die Sie sicherlich kennen. Energie ist Masse, die zerstrahlt wird, mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, wo vorher Masse war, ist die jetzt weg. Vollkommen weg, für immer, und stattdessen eine gigantische Energie. Beispiel, nicht so schön, aber als Demonstration. Wir können ja auf der Erde auch Wasserstoffbomben bauen. Das sieht dann so aus. Das ist eine amerikanische Wasserstoffbombe. Das ist noch nicht mal die größte. Die größte haben die Russen gebaut. Die ist etwa doppelt so groß. In so einer Bombe werden rund 100 Kilogramm Wasserstoff in wenigen Millisekunden zerstrahlt in reine Energie. Und diese Energie entspricht der Sprengkraft von 15 Millionen Tonnen Dynamit. Gigantisch. Ne? 100 Kilogramm, das ist so das Gewicht von einigen von uns hier vielleicht. Und auch wir können im Prinzip verwandelt werden. Und dann sind wir diese Energie wert. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein Sammelsurium ganz gefährlicher Wesen. Aber es bedarf natürlich einiges, bis es da so zu einer Zündung kommt. So, aber hier 100 Kilogrammchen in wenigen Millisekunden. Jetzt schauen wir mal uns so einen Stern an. Das ist eine Nahaufnahme. So ein Stern ist ja sehr dynamisch. Also man sieht hier Sternplasma, das durch gewaltige Magnetkräfte Hunderte von Tausenden von Kilometern ins Weltall gerissen wird und dann wieder runtergerissen wird und praktisch in die Sternoberfläche hineinkracht. Gewaltige Dinge. Das ist übrigens ein Stern, der ganz in der Nähe bei uns ist, nur 150 Millionen Kilometer entfernt. Das ist die Sonne. Und wie gesagt, die zerstrahlt nicht 100 Kilogrammchen pro Sekunde, 100 Kilogrammchen, sondern 4 Millionen Tonnen Wasserstoff zerstrahlt die. Und das entspricht einer Sprengkraft von über 600 Trillionen, da fehlt ein L, sehe ich gerade, Trillionen Tonnen Dynamit. Unvorstellbar. Ich frage immer bei der Gelegenheit, wenn jemand sich das vorstellen kann, der möge die Hand heben. 620 Trillionen Tonnen Dynamit. Und jetzt halten Sie sich fest, das passiert in jeder Sekunde. Während wir hier sitzen, sind jetzt gerade noch 4 Millionen Tonnen Wasserstoff auf der Sonne. Jetzt sind die weg, für immer. Und jetzt 8 Millionen. Und jetzt 12 Millionen. Und so weiter und so fort. Und das läuft, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und sich ins Bett legen, ununterbrochen donnert das weiter. Und das passiert durch die Jahrtausende. Und die Physiker sagen, die Sonne hat noch genug Sprit für 3,5 Milliarden Jahre. Das sind Giganten. Und diejenigen von unter uns, die Christen sind, ich glaube die meisten, das ist der Schöpfer, der das gemacht hat. Ungeheuerlich, unermesslich. Ja, hier so ein Bildchen im Verhältnis. Ne? Sie sehen hier die Oberfläche der Sonne, gerade so gekrümmt. Und Sie können sich vorstellen, wie groß die ist. Und dann im Vergleich maßstäblich Merkur, Venus, Erde. Winzig in einem riesigen Weltall. Natürlich ganz weit weg von der Sonne, glücklicherweise. Aber das sind die Verhältnisse. Ne? Hier ist so ein anderes Bild, so eine Nahaufnahme von der Sonne. Da sieht man wieder diese Protuberanzen, wo durch Magnetfelder das Sonnenplasma rausgerissen wird und dann wieder zusammengerissen wird in die Sonne hinein. Das ist gewaltig. Und jetzt kommt es, von diesen Giganten gibt es etwa 100 Milliarden. Und dann nicht so regellos angeordnet, die meisten sind sehr kunstvoll geordnet, nämlich in einer flachen Scheibe, in einer Galaxie. Das sieht dann so aus, auch wunderschön von sich aus gesehen. Mit etwa 100 Milliarden solchen Giganten, die jede Sekunde mindestens, die Sonne ist ein kleiner Stern, 4 Millionen Tonnen ins Weltall donnern. Eine riesige Symphonie. Und wenn man sich das wieder vor Augen führt, dann ist die spontane Reaktion eben eigentlich nicht, ja, das kann man zur Tagesordnung gehen, das ist alles ohne Ursprung, sondern letztlich, wer also ganz normal denkt, meine ich jedenfalls, der sagt, Menschenskinder, was ist denn da los? Woher kommt denn das? Was ist das denn? Was ist der Zweck davon? Oder so, ne? In diese Richtung. Und das ist eben wieder dieser subjektive Hinweis. Noch sehr subjektiv, aber es drängt sich doch auf. Und wir sind auch in so einer Galaxie. Nicht? Und zwar, wir können allerdings nicht drauf gucken wie diese hier, die sieht nur so ähnlich aus wie unsere. Wir sitzen ja in dieser Scheibe drin und sehen diese Milliarden Sterne so hintereinander liegen. Das macht so einen milchigen Eindruck. Das ist die Milchstraße. Die Milchstraße ist der Querschnitt dieser Scheibe, in der wir drin sind. Ne? Und wie gesagt, diese Galaxie sieht so ähnlich aus wie unsere, sodass wir uns das mal vorstellen können. Wir sind etwa auf halber Strecke zwischen dem Zentrum und dem äußeren Rand. Riesige Entfernung. Licht, das vom Zentrum zu uns kommt, mit der Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer jede Sekunde, braucht 25.000 Jahre, bis es zu uns gekommen ist. Unermessliche Abstände. Und es gibt noch weitere solche gigantomanischen Aussagen. Wir fliegen nämlich mitsamt unserer Sonne um das Zentrum mit einer Geschwindigkeit von fast 1 Million Kilometer in der Stunde. Sind wir jetzt, während wir hier sitzen, unterwegs. Also wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, dann sind Sie einige Millionen Kilometer weit. Ist das nicht gigantisch? Und jetzt von diesen Gebilden gibt es weitere 100 Milliarden. Jede bestehend aus etwa 100 Milliarden Sternen. Was ist da los? Ne? Woher kommt das alles? Was sagt die Naturwissenschaft? Die Naturwissenschaft, was ist das? Da kommt irgendwas anderes. Na, der will mich ärgern. Die Naturwissenschaft sagt, bis vor Einstein, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Was wir hier sehen als Weltall, das gab es schon immer. Kein Anfang, kein Ende. Deswegen gibt es auch kein Woher, kein Urheber und deswegen gibt es keinen Gott. Das war die Erkenntnis bis vor 100 Jahren etwa. Weniger als 100 Jahren, eher 60. Also die Aussage in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, nicht vereinbar mit der Naturwissenschaft. Nun, Frage, gibt es wirklich keinen Anfang? Wir wissen heute, und zwar aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, die er so 10 Jahre später veröffentlicht hat, dass die gesamte Masse der 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne und alle Energie mit einem gewaltigen Urknall buchstäblich aus dem Nichts hervorgebrochen ist und sich seitdem ununterbrochen ausdehnt. Es gab einen Anfang. Und dieser Anfang war so nichts, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Da gab es nicht mal keine Materie und keine Energie, sondern auch keinen Raum und keine Zeit. Nicht nur Materie wurde ins Dasein geworfen, sondern auch die Kantschen Kategorien der Erkenntnis, die sogenannten Kategorien der Erkenntnis, Raum und Zeit. Woher kommt das alles? Wie gesagt, bis auf Einstein sagte man, es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende, deswegen gibt es keinen Gott. Jetzt weiß man, es gibt einen Anfang, alles ist aus dem Nichts entstanden. Und was folgert man? Das muss Zufall sein. Es gibt keinen Gott. Also egal, was man anstellt, die Folgerung ist bei vielen jedenfalls, es gibt keinen Gott. So, die Frage Zufall, kann denn das sein? Gucken wir uns mal hier das Sonnensystem an, mit der Sonne, dem Planeten, hier haben wir die Erde mit ihrem Mond, Jupiter und so weiter. Die bewegen sich seit Jahrmilliarden, sagt der Physiker zumindest, in exakten Bahnen. Bestimmt durch exakte physikalische Gesetze, die man mathematisch ausdrücken kann. Und wissen Sie, solche exakten Gesetze, wie auch dieses Gesetz E gleich M mal C Quadrat, nachdem alle 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne strahlen, das kann nicht aus Zufall entstehen, aus Chaos, völlig unmöglich. Es gibt aber noch einen tieferen Gedankengang, noch etwas tiefsinniger, da muss man vielleicht mal zu Hause drüber nachdenken. Zufall hat keine Bedeutung auf das Nichts. Nicht, wenn ich, man braucht dazu immer Objekte, die zufälligerweise miteinander irgendwie kollidieren oder interagieren. Nicht? Ich sage zum Beispiel, ich habe zufälligerweise XY auf der Straße getroffen und damit diese Aussage Sinn macht, muss es mindestens zwei Objekte geben auf der Straße, mich und XY, sonst macht es keinen Sinn. Zufall hat nur eine Bedeutung in Bezug auf Dinge, die so miteinander wechselwirken, dass man es eben nicht vorhersehen kann, zufällig. Aber wir wissen, im Moment des Urknalls gab es noch nichts, gar nichts. Das heißt, der Begriff des Zufalls hat keinen Sinn in Bezug auf den Urknall. Als Ursache ist naturwissenschaftlich nicht haltbar. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Wenn aber der Urknall nicht per Zufall entstanden ist, wie dann? Schöpfer? Und es ist tatsächlich so, der Urknall ist ein Schöpfungsakt aus dem Nichts. Das ist gar keine Frage. Und damit ein klarer Hinweis auf den Schöpfer. Es ist noch kein Beweis im naturwissenschaftlichen Sinne, denn dazu müsste man den Schöpfer quasi vermessen mit naturwissenschaftlichen Messinstrumenten. Da müssten Galvanometer ausschlagen und Drucksensoren und sonst was alles. Und wie schon gesagt, das geht nicht. Es ist also insofern kein naturwissenschaftlicher Beweis, aber ein sehr, sehr klarer Hinweis. Und dass es ein Hinweis ist, sieht man insbesondere daran, wie Physiker reagieren, die Atheisten sind. Es gibt solche. Die großen Physiker, Einstein, Planck, Bohr und wie sie alle hießen, Heisenberg, die wussten alle, dass da ein Schöpfer existieren muss. Aber es gibt solche, die sagen, das kann nicht sein, es gibt es nicht. Und dieser Hinweis hier ärgert die so, nicht sie erkennen, dass es ein Hinweis ist, dass sie versucht haben, die Einsteinschen Gleichungen so zu ändern, dass es keinen Urknall gibt. Das ist ihnen nur nicht gelungen. Vor allen Dingen die astronomischen Messungen zeigen, dass wir tatsächlich diesen Urknall haben. Nicht? Aber daran erkennt man, dass diese klugen Leute, diese Physiker, das erkennen, dass das ein Hinweis ist. Interessant, vielleicht so in Klammern, in der Bibel haben Sie im Hebräerbrief, im Kapitel 11, Vers 3, die Aussage, durch Glauben erkennen wir, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist ein Satz, der bis vor Einstein völlig unakzeptabel war für die Naturwissenschaftler. Die wussten doch, aus nichts kann nichts entstehen. Energieerhaltungsgesetz und Massenerhaltungsgesetz und so weiter, das geht gar nicht. Ja, heute sieht es anders aus. Ne? Nicht die Bibel liegt schief, sondern die Naturwissenschaft lag schief. Ich habe Übrigens, das nächste Mal halte ich einen Vortrag darüber, wie also überhaupt die moderne Physik sich immer mehr diesen biblischen Aussagen annähert. Jetzt haben wir hier tatsächlich doch einen ziemlich konkreten Hinweis aus der Naturwissenschaft, aus der Erforschung des Weltalls auf einen Schöpfer. Und jetzt könnte man ja fragen, ja, wenn es den denn vielleicht gibt, wie ist er denn? Wer ist denn das eigentlich? Kann die Naturwissenschaft vielleicht oder die Erforschung des Weltalls darauf eine Antwort geben? Auf sein Wesen etwa? Und wissen Sie, das ist seit etwa den 70er Jahren, 1970, ist das etwas, was die Physiker schier umhaut. Man kann diese Frage nämlich mit Ja beantworten. Und zwar geht das unter dem anthropischen Prinzip. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen das schon gehört. Ich erkläre das kurz. Wir wissen ja, dass ab der Geburt eines Menschen seine weitere Entwicklung, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter, Äußeres im Wesentlichen bestimmt wird durch diese Chromosomen, durch diese Molekülketten. Und die nenne ich mal ein biogenetischer Code. Genauso gibt es auch einen Code, und den nenne ich mal kosmogenetischer Code, für das Weltall. Ab Geburt des Weltalls von dem Urknall wurde die weitere Entwicklung im Großen und Ganzen bestimmt durch diesen kosmogenetischen Code. Dieser kosmogenetische Code besteht jetzt nicht aus solchen Molekülketten, da gab es noch keine Moleküle, sondern aus Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, ist eine Konstante, die Planck'sche Konstante, die Gravitationskonstante, die Dielektrizitätskonstante und so weiter und so fort, da gibt es eine ganze Handvoll davon. Dann gehören dazu die physikalischen Gesetze und schließlich die Masse und die Energie, die im Moment des Urknalls sozusagen ins Dasein gerufen wurde. Das ist der kosmogenetische Code. Und jetzt kommt das anthropische Prinzip. Winzigste Änderung dieses Codes und wir wären nicht da heute. Und das kann nur heißen, als ob jemand in Anführungsstrichen diese Parameter haarscharf so eingestellt hat, dass es uns geben kann. Und wissen Sie, das ist ein Hinweis auf Absicht, auf Bewusstsein. Dieser Schöpfer ist aus der Sicht der Naturwissenschaft nicht so eine indifferente Lehre wie bei den Buddhisten, ein Nirvana, sondern jemand mit Bewusstsein, mit Absicht. Ich zeige das mal an einem Beispiel. Das ist das berühmte Masse-Energie-Verhältnis. Es gibt noch Dutzende andere und es werden immer neue entdeckt. Masse-Energie-Verhältnis folgendes. Im Moment des Urknalls wurde ja die gesamte Masse, die ich mal mit M bezeichne, und die gesamte Energie, die ich mit E bezeichne, ins Leben gerufen. Und hier können wir den Quotienten bilden oder das Verhältnis. V ist gleich Masse geteilt durch Energie. Das ist eine Zahl von 0 bis unendlich, irgendwo da. Und jetzt kommt's. Aus dieser unendlichen Anzahl von Zahlen wurde genau diejenige rausgeholt, die passte, dass wir heute da sind. Wenn diese Zahl nur ein Trillionstel größer oder kleiner gewesen wäre, dann hätte es uns nicht gegeben. Nicht, wenn sie zu groß gewesen wäre, da wäre das Weltall auseinandergespritzt, zwar, aber nach einer Zeit wäre die Expansion zum Stillstand gekommen, das Weltall wäre wieder kollabiert und wir wären alle auf Nimmerwiedersehen in einem schwarzen Loch verschwunden. Umgekehrt, wenn die Zahl zu klein gewesen wäre, da wäre das Weltall auseinandergerast so schnell, dass diese Gaswolken keine Zeit gehabt hätten, sich zu Klumpen, zu Sternen und zu Planeten, und es hätte es auch nicht gegeben. Es gab da nur eine Zahl und genau die musste getroffen werden. Und das sieht wirklich so aus, so wie dieser Bogenschütze, da wurde genau gezielt, damit es uns geben kann. Und da gibt es jetzt nun zig andere Feinabstimmungen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig ist, die geht mit jeder weiteren Feinabstimmung, die zusätzlich vorhanden sein muss, total in den Keller. Die Wahrscheinlichkeit des Zufalls ist absolut gleich null. Und wieder gibt es atheistische Physiker, die gesagt haben, das darf ja nicht sein. Was machen die? die sagen, es gibt nicht nur ein Weltall, sondern Milliarden von Weltalls, Milliarden von Urknalle, und bei einem hat es dann schließlich gestimmt. Aber sehen Sie, was das für ein Konstrukt ist, was für ein verzweifeltes Konstrukt. Und ich sage immer, also wenn das der Fall gewesen ist, dann ist dieser Schöpfer ja noch genialer. Da hat er also nicht nur ein so aberwitziges Weltall geschaffen, sondern gleich Milliarden, damit es endlich mal stimmt. Aber wie dem auch sei, es ist wirklich zutiefst frappierend. Ich könnte das fortsetzen, vielleicht nur noch ein kleiner Blick auf die Erde. Da gehen nämlich diese Feinabstimmungen weiter. Nicht die Sonne hier im Zentrum, die Erde, die ist jetzt in einer Entfernung, die exakt bis auf 5% genau eingestellt worden sein muss, damit Wasser sowohl flüssig als auch dampfförmig als auch Eis vorhanden sein kann. Wenn die Entfernung zu kurz gewesen wäre, dann hätten wir nur Wasserdampf. Wir könnten nichts trinken, also wir wären sowieso wahrscheinlich alle auch mitverdampft. Ein bisschen zu weit und es wäre alles Eis. Es wäre auch kein Dasein hier auf diesem Planeten. Also das ist schon mal ganz genau eingestellt. Jetzt folgendes, diese liebe Sonne, die strahlt nicht nur Licht, sondern die bombardiert uns mit lebensgefährlichen, mit tödlichen Partikelchen. Die sind zwar winzig, das sind Atomkerne, aber die kommen so schnell, dass die uns regelrecht versaften würden, wenn sie auf uns treffen würden. Und was hat die Erde? Die hat ein magnetisches Schutzfeld, sodass dieser Strom von tödlichen Partikeln an uns rumgeleitet wird. Und wir sozusagen in Sicherheit sind. Das ist auch schon enorm. Und schließlich haben wir dieser Mond. Der Mond ist nicht von ungefähr da. Er stabilisiert die Erdachse, sodass wir immer mit diesen 23 Grad sozusagen um die Sonne fliegen und nicht anfangen zu taumeln. Ohne den Mond würden wir anfangen zu taumeln. Das Leben wäre hier völlig unmöglich. Und schließlich kommt noch ein Punkt, aber es gibt noch viele andere dazu. Es kommen ja ständig Kometen und Asteroiden des Weges und donnern irgendwo drauf. Und heute wird auch davon geredet, was passiert eigentlich, wenn mal so ein Komet uns trifft und so weiter. Aber wir haben einen riesigen Staubsauger. Saturn und Jupiter sind solche riesigen Massen, dass sie alles, was da an Asteroiden kommt und uns treffen will, vorher ablenkt, sodass das also auf den Jupiter kracht. Vor 10 Jahren hatten wir sowas beobachten können. Wie so ein riesiger Bollermann sozusagen auf dem Jupiter kracht und eben nicht auf uns. Das sind sozusagen kosmische Staubsauger. Auch das gibt zu denken. Als ob da eine schützende Hand über diesen Planeten ist, der bleibt geschützt. Folgerung aus diesem Prinzip. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann muss er, und ich rede jetzt so, wie ich also in unseren Vorträgen rede, wo eben auch viele sind, die die christliche Erfahrung noch nicht kennen. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann muss er ein Bewusstsein haben und uns gewollt haben. Nicht? Dass wir hier sind, das ist gewollt. Und das ist nicht von ungefähr, das ist nicht nur das, was ich sage, sondern der berühmteste oder einer der berühmtesten Physiker heutzutage heißt Dyson Freeman. Der ist allerdings schon 90 Jahre alt, aber immerhin, er hat also wirklich ganz Gewaltiges geschafft. Und der sagte, ich zitiere, je länger ich das Universum betrachte und seinen Aufbau studiere, jetzt kommt's, desto mehr Anzeichen finde ich dafür, dass das Universum von unserem Kommen gewusst haben muss. Er konzidiert dem Weltall ein Bewusstsein. Er geht noch nicht so weit, dass er sagt, dass ein Schöpfer das Bewusstsein hat, aber immerhin. Und ein anderer ganz bekannter Astrophysiker, Alan Sandage, ist einer der führenden Kosmologen der Welt, wurde aufgrund dieser Entdeckung mit 50 Jahren noch Christ. Und wenn er gefragt wurde, wie kannst du als Physiker Christ sein, dann antwortet er unter Berufung auf dieses anthropische Prinzip. Nebenbei gesagt, man kann auch mit höheren Jahren als mit 50 Jahren Christ werden. Ist das nicht? Wir kommen zu einer ersten Zusammenfassung. Zurück zur Frage, die Erforschung des Weltalls, sind das Hinweise auf einen Urheber? Und ich möchte mal so in der vorsichtigen Sprache des Physikers sagen, aus dem Gesagten kann man folgern, dass man doch das eher bejahen kann als verneinen kann. Der Hinweis ist doch ziemlich stark, wenn man das mal richtig objektiv betrachtet. Und hinzu kommt, wenn es diesen Urheber gibt, da muss er unermesslich groß sein. Denken Sie an diese, jeder einzelne Stern, was das für ein Gigant ist. Und davon gibt es so viele tatsächlich wie Sandkörner an den Stränden der Meere. Es ist tatsächlich so. Es muss ein gewaltiger Schöpfer sein. Und der muss uns gewollt haben. Das heißt, dass Sie und ich auf diesem Planeten leben können und dass wir jetzt auch hier sind. Und da kann es dem einen oder anderen vielleicht tatsächlich ein bisschen kalt über den Rücken laufen oder auch warm. Das ist beabsichtigt. Und dann kann man sich die Frage stellen, was wäre die Absicht? Und diese Absicht, das wäre ja dann der Sinn des Lebens. Das wäre die Antwort darauf, was machen wir hier in diesem irrsinnigen, in diesem wahnwitzigen Weltall, auf diesen winzigen Kügelchen in der Nähe von diesem riesigen Ofen. Respektvoller Abstand, 150 Millionen Kilometer, aber immerhin. Strahlung so stark, dass wir ein Magnetfeld brauchen, dass wir also gar nicht umkommen. Was ist der Sinn des Lebens? Kann die Naturwissenschaft vielleicht auch hier eine Antwort geben? Und da muss ich uns leider enttäuschen, also hier ist Sense, ne? Weiter geht's nicht. Und da müssen wir uns andere Informationsquellen heranholen und die Philosophen bemühen und ich weiß, dieses und jenes. Und es gibt eine von diesen ganzen Informationsquellen, die ist absolut einzigartig. Die gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Sie behauptet, vom Erfinder des Lebens, vom Urheber zu sein. Hier hinter haben wir so eine Galaxie auch wieder, ne? Vom Urheber solcher Galaxien. Und diese Information ist durch die Kanäle von 40 Autoren sozusagen übermittelt auf die Erde. Und die einzige Information, die übermittelt wurde, ist, was ist der Sinn des Lebens? Erstens, dass es ihn gibt. Zweitens, was es ist. Und drittens, wie man ihn findet. Was hat es mit diesen 40 Autoren auf sich? Es ist ganz erstaunlich. Aus der Sicht der modernen Informatik kann man erkennen, warum es 40 Autoren sind, also so viele und nicht nur einer. Es hat, die Informatik spricht von Redundanz und Diversität. Das sind beides Methoden, wie die Informatik sicherstellt, dass eine Information auch unverfälscht ankommt. Nicht, wenn man eine Elektronik baut und sicherstellen will, dass die Information von A nach B unverfälscht ankommt, dann macht man das, indem man diese Information nicht über einen Kanal vermittelt, sondern über drei oder vier. Und wenn ein Kanal kaputt ist, dann kann man an dem Mehrheitsvotum der anderen drei erkennen, okay, der ist falsch und alles andere ist richtig. Das heißt, die richtige Information kommt noch durch. Wir haben aber hier nicht eine drei- oder vierfache Redundanz, so heißt das, sondern eine 40-fache. Durch diese 40 Autoren, die alle die gleiche Information vermitteln, Sinn des Lebens. Und jetzt kommt das Thema Diversität. Diversität kann man am besten erläutern, auch wieder an einem martialischen Beispiel, an dem Eurofighter. Der Eurofighter ist ja ein Flugzeug, was Flugzustände einnehmen kann, die kein Pilot mehr beherrschen kann. Da muss der Computer her. Das heißt, die Software muss die richtigen Kommandos geben. Wie weiß man aber jetzt, dass die Software die richtigen Kommandos gibt? Kann da vielleicht ein Fehler drin sein? Und um das zu entgehen, dem zu entgehen, macht man das folgendermaßen. Man entwickelt die Software diversitär, das heißt dreifach. Und das sind jeweils Entwicklungsteams, die sich gar nicht kennen. Und sie entwickeln diese Software mit Hilfe unterschiedlicher Entwicklungssprachen. Die eine Software mit C++, die andere mit ADA, so heißen diese Sprachen, und irgendeine andere Sprache. Und wenn diese drei Softwareprogramme das gleiche Kommando absondern, dann sagt man, das stimmt. Und so eine Diversität haben wir hier auch. Wieso? Diese Menschen lebten in einem Zeitraum von rund und rot 2000 Jahren. Die kannten sich zum Teil gar nicht, so wie diese Entwicklungsteams, die man extra voneinander separiert. Die lebten in völlig unterschiedlichen sozialen Kontexten. Nicht? Da war einer dieser Autoren war ein Hirte, der andere war ein König, der dritte war ein Schreiberling eines Königs. Dann gab es da Propheten, dann gab es Theologen, da gab es Fischersleute. jeder aus einer völlig anderen Perspektive und man muss es dann natürlich zum Teil so ein bisschen dekodieren, aber letztlich immer die gleiche Information. Und das ist schon bemerkenswert, dass da offenbar eine irre Sorgfalt an den Tag gelegt wurde, dass diese Information nicht korrumpiert wird durch falsches Abschreiben, durch falsches Verständnis, durch irgendwelche verloren gegangenen Papiere oder sonst was, da wird das nur ja rüberkommen. Ne? Und diese Informationsquelle ist so entscheidend, dass Menschen ihr Leben gewagt haben und heute immer noch wagen, um an sie ranzukommen. In Russland, in China früher, heute in Nordkorea. Das ist etwas ganz Besonderes. Übrigens der Bestseller aller Zeiten und übersetzt in mehr Sprachen als irgendein Buch jemals. Sie wissen, was ich meine. Wir sind in dieser glücklichen Situation, dass wir nur ins Wohnzimmer oder ins Studierzimmer gehen müssen und dann greifen wir nach diesem Buch und dann haben wir diese Information. Aber was da drin steckt, ist gewaltig. Und wissen Sie, bis zu meinem 25. Lebensjahr hatte ich keine Ahnung, was da drin steckt. Und ich möchte das jetzt nochmal kurz erläutern, was diese Message ist, die 40-fach hier dargestellt wird. Sie kennen das alles, aber ich möchte es mal machen aus der Sicht eines Physikers oder Technikers, indem ich eine Analogie mache aus der Technik und dann springe auf den Menschen. Also was ist der Sinn des Lebens nach dieser ganz erstaunlichen Informationsquelle? Ich gehe aus von einem Gebilde, das Sie sicherlich kennen, das Radio. Sinn des Radios. Was ist der Sinn eines Radios? Der Sinn eines Radios spielt sich ab in einem unsichtbaren Bereich und in einem sichtbaren Bereich. Im unsichtbaren Bereich haben wir Radiowellen. Niemand hat jemals eine Radiowelle gesehen oder eine Fernsehwelle. Aber während wir hier sitzen, werden wir ständig umspült und sogar durchstrahlt von Fernsehwellen, von Radiowellen, von Handywellen, von kosmischen Strahlung. Das wabert hier nur so von Handygesprächen, von Simsen, von ganzen Symphonien und so weiter. Wir merken nichts davon. Das ist bemerkenswert. Unsichtbar und doch da. Charakterisiert durch Musik und Sprache. Dann gibt es den sichtbaren Bereich, das ist der Lautsprecher, Chassis, die Knöpfchen und so weiter. Sie kennen das. Vielleicht weniger bekannt für die einen oder anderen, jedes Radio, jedes Handy, jeder Fernseher hat auch einen unsichtbaren Bereich. In den sogenannten elektronischen Schwingkreisen flitzen Elektronen hin und her und niemand hat jemals ein Elektron gesehen. Man kann feststellen, dass es sowas gibt nach Ladung, nach Masse, nach Durchmesser, Drehimpuls und so weiter. Aber direkt gesehen hat man sie nicht, man sieht es nur an ihren Wirkungen. Und jetzt kommt's. Und Physiker unter uns mögen mal ein Momentchen weghören, das ist nicht ganz exakt, aber trotzdem vielleicht tiefsinniger als man denkt. Diese Unsichtbarkeit der Elektronen verleiht ihnen eine Art Ähnlichkeit oder Affinität zu den ebenso unsichtbaren Radiowellen, sodass bei Einstellung einer Resonanz tatsächlich eine Informationsübertragung stattfindet. Nicht? Als ob die Elektronen die Musik spüren nach Frequenz und Amplitude. Das kann man wirklich so sagen. Die Resonanz, was das ist, das kennen wir. Wir müssen die Frequenz, mit der die Elektronen hin und her schwingen, haarscharf einstellen auf die Frequenz der Radiowelle, deren Musik wir hören wollen. Dann klappt das. Ne? Früher müsste man diese Knöpfchen drehen, deswegen auch dieses altmodische Radio eben gerade. Heute drückt man die Knöpfe, das ist alles voreingestellt, aber es passiert immer, diese haarscharfe Übereinstimmung wird eingestellt. Und diese Informationsübertragung oder Energieübertragung ist zwar sehr schwach, aber man kann das ordentlich verstärken und siehe da, man kann damit einen Lautsprecher betreiben. Und das Wunder geschieht, was vorher völlig im unsichtbaren Bereich ist, im nicht erfahrbaren, unseren Sinnen nicht zugänglichen Bereich, ist jetzt unseren Sinnen zugänglich. Das ist ein Wunder. Als ich mein erstes Radio mit 10 Jahren baute, war ich hin und weg, dass das möglich ist. Ne? Meine Söhne interessiert das nicht mehr, für die ist das selbstverständlich. Ne? Das ärgert mich immer. Ne? Müssen mal ein bisschen nachdenken. Man kann mit Fug und Recht behaupten, der Sinn eines Radios ist, das Wesen der unsichtbaren Radiowelle zu erfassen, hier oben, und dann erfahrbar zu machen. Und jetzt kommt der Schritt auf den Menschen. Das sieht ganz ähnlich aus. So diese Informationsquelle. Spielt sich ab in einem unsichtbaren Bereich. Dort gibt es den Urheber, den Schöpfer, wo wir schon gesehen haben, der ist auch aus logischen Gründen nicht den Sinnen zugänglich, die wir haben, um die Natur, um die Schöpfung zu erforschen. Und jetzt kommt's. Das Wesen dieses Schöpfers ist jetzt nicht Musik und Sprache, wie bei den Radiowellen, sondern abgesehen von der Schöpferkraft sind es drei Eigenschaften. Und jetzt kommt's. Diese 40-fache Redundanz sagt immer das Gleiche. Dieser Schöpfer ist charakterisiert durch Liebe. Jeder, der hier sitzt, darf wissen, zumindest aufgrund dieser außergewöhnlichen Informationsquelle, jeder von uns sitzt unter dieser kompromisslosen Liebe dieses Urhebers dieser Galaxie da und 100 Milliarden weitere. Er kennt jeden von uns bei Namen, er liebt jeden von uns. Es ist sogar so, dass man die anderen eigentlich ableiten kann aus Liebe. Gerechtigkeit hängt mit Liebe eng zusammen. Wenn man jemanden liebt, möchte man nicht, dass dem was Böses passiert. Und der Böse, dem haut man auf die Finger und lässt Gerechtigkeit walten durch. Man kann das ableiten und so auch Wahrheit, denn Unwahrheit verletzt auch. Alles ist eigentlich Liebe. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Das ist der unsichtbare Bereich. Im sichtbaren Bereich haben wir den Körper. Und diese Informationsquelle sagt aber, liebe Leute, jeder Mensch hat auch einen Geist, einen unsichtbaren Aspekt. Und in unserer heutigen Welt wird das häufig verneint. Das ist einfach, je mehr Elektronen oder Neuronen wir im Hirn haben, irgendwann entsteht der Geist oder so. Und ich pflege dann immer folgendes Gedankenexperiment zu machen. Wir können uns ja wahrnehmen, wie wir hier sitzen. Wir haben ein Bewusstsein. Übrigens etwas, was kein Physiker versteht. Das ist ein Wunder. Und dieses Bewusstsein können wir auch nach innen richten. Wir können unsere Gedanken und unsere Gefühle wahrnehmen. Wir können sogar unser Ich wahrnehmen. Jeder von uns hat ein Ich-Bewusstsein. Jeder von uns ist ein Ich. Und keiner wird sagen, das stimmt nicht. Nicht? Wenn ich sagen würde, Sie sind kein Ich, dann würden Sie sagen, also ich bitte Sie. Ne? Das ist was ganz Reales. Die Bibel sagt überhaupt, das ist das Reale des Menschen. Aber es ist unsichtbar. Ne? Es ist doch so. Denn wenn es sichtbar wäre, dann müssten wir fragen können, ja, wo ist es denn? Und wie schwer ist es? Und wie groß ist es? Das sind alles Fragen, die Sie nicht beantworten können. Selbst wo es ist, schwierig zu sagen, in meinem Kopf. Ne? Andere würden sagen, im Herz. Es ist uns eher zugeordnet, wie auch immer, es ist jedenfalls unsichtbar. Und jetzt kommt's. So wie beim Fall des Radius scheint diese Unsichtbarkeit des Geistes ihm eine Art Affinität oder Ähnlichkeit zu dem ebenso unsichtbaren Schöpfer zu verleihen, von dem die Bibel übrigens sagt, Gott ist Geist, also hier stehen sich, wenn man so will, zwei Geister gegenüber, sodass hier eben auch diese Resonanz einstellbar ist. Dass eine Informationsübertragung möglich ist. Und wissen Sie, das ist der Punkt, der mir keiner gesagt hat. Ich bin, wie gesagt, evangelisch getauft und konfirmiert, ab und zu in die Kirche. Aber dass es zu einer Erfahrung kommt, dass mein Geist mit Gewissheit spüren kann, diese drei Eigenschaften, also nicht Musik und Radio, wie im Fall des Musik und Sprache, wie im Fall des Radios, sondern ich spüre diese Eigenschaften. Ich erfahre sie als real. Zunächst mal erfahre ich, Gott existiert. Die Frage ist erledigt. Aber jetzt erfahre ich, dass ich geliebt bin. Da heißt es, ich lese das nicht mehr irgendwie, Jesus liebt dich, sondern ich spüre und weiß mit innerer Gewissheit, unumstößlich, ich persönlich werde geliebt. Und wissen Sie, als das einsetzte, damals in San Diego, da wurde mein Konfirmandenspruch wahr. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nicht? Dieses dein Name, plötzlich merkt man, oh, ich bin gemeint. Ich bin in dieser Liebe, das ist ja gewaltig. Dann gibt es auch noch die Erkenntnis der zweiten und dritten Eigenschaften. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, das Ganze ist die Wahrheit, da komme ich später darauf zurück. Aber zunächst mal die Erfahrung der Liebe vom Allerhöchsten, das ist zutiefst Sinn. Und ich nenne es mal die innere Sinnfindung. Und es ist auch nicht an Haaren herbeigezogen. Nicht? Wir wissen, wenn wir verliebt sind oder waren, dass wir zutiefst Sinn geben. Da fragt man nicht nach oben und unten, nach vorne und hinten, sondern das ist es jetzt. Und wenn Sie dann wissen, Sie sind geliebt von der allerhöchsten Instanz, nicht nur von einem Menschen, sondern von dem allerhöchsten Gegenüber, dann wissen Sie, ich bin zu Hause angekommen. Jetzt ist alles gut. Da bin ich geborgen. Auch über den Tod hinaus. Und wenn es den einen oder anderen gibt, der diese Erfahrung noch nicht hat, ist es vielleicht für ihn etwas schwierig nachzuvollziehen, aber diese Erfahrung ist real. Vorher hat man die nicht, anschließend setzt die ein. Die innere Sinnfindung. Und wenn das einsetzt, dann entsteht eine innere Freude und man möchte das weitergeben. Und dann fängt man an, seinen Mitmenschen ganz anders zu begegnen, in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das möchte der Mensch sowieso, gar keine Frage. Aber man bekommt hier eine eigenartige Befähigung, die vorher nicht da war. Ich mache das mal am Beispiel fest. Thema Wahrheit. Warum verstößt man gegen Wahrheit? Warum lügt man? Man lügt aus Angst. Immer. Dass eben, wenn man die Wahrheit sagt, das irgendwie ein bisschen schwierig wird. Aber wissen Sie, wenn Sie hier geborgen sind, beim Allerhöchsten, dann kann Ihnen gar nichts mehr passieren. Dann kann man sich leisten, die Wahrheit zu sagen. So kann man das jetzt durchdeklinieren. Ich habe nicht genug Zeit, aber... Und das passiert also in jedem Gottesdienst, dass einem das durchdekliniert wird, dass man durch diese Erfahrung zu einer Befähigung kommt, die man vorher nicht hatte, die man immer gewünscht hat, die man geahnt hat, aber sie fängt jetzt an, sich zu manifestieren und darin findet man eine weitere Sinnfindung, und ich nenne es mal die äußere Sinnfindung. Auch nicht weit hergeholt, nicht, wenn Sie mal jemandem was Gutes getan haben. So dass der Weg dieses Menschen in eine ganz andere Richtung ging, die wäre sonst fürchterlich, und so ist er Ihnen ewig dankbar. Als Beispiel, dann sagen Sie, ja, da habe ich mal was Vernünftiges gemacht in meinem Leben. Das war sinnvoll. Ne? Das ist, was ich dann äußere Sinnfindung nenne. Und jetzt sieht man tatsächlich die Analogie zum Radio. Ne? Der Sinn des menschlichen Lebens, das Wesen des unsichtbaren Gottes hier oben zu erfahren und erfahrbar zu machen. Und diese Sinngebung, die finden Sie 40-fach sozusagen dargestellt in den unterschiedlichsten Arten und Formen, zum Teil verklausuliert, zum Teil in theologischen klaren Abhandlungen oder in ganz prägnanten Sätzen. Und vielleicht der prägnanteste Satz, der steht gleich am Anfang der Bibel, das kennen Sie, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Und dieses Bild ist kein physisches Bild, also Mann mit Bart, sondern es kann nur bedeuten und bedeutet das Bild des Wesens, des unsichtbaren Schöpfers. Wenn man das hat, dann hat man den Sinn des Lebens. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Aber wenn man die Geschichte der Menschheit sich anguckt, da stellt man fest, oh, nicht? Also quasi ist der Mensch konzipiert als Radio Gottes. Ne? Diese Radios funktionieren ja gar nicht, die sind ja gar nicht richtig eingestellt. Also die Menschheit ist charakterisiert eigentlich eher durch das Gegenteil, durch Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge. Es gibt auch viel Gutes, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Geschichte betrachtet, Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit, Lüge zwischen den Nationen, zwischen den Firmen, innerhalb der Firmen, Mobbing, bis hin in die kleinsten gemeinsamen Zellen, nämlich zwischen Mann und Frau. Ne? Und die Bibel sagt ganz konsequent, das nenne ich Sinnverfehlung oder Zielverfehlung. Luther hat das Wort Zielverfehlung, wie Sie sicherlich wissen, mit Sünde übersetzt. Und dieses Wort hat so einen moralinsauren Anstrich bekommen, leider, bedeutet aber im Urtext das Maß, mit dem der Bogenschütze daneben schießt. Das ist was ganz anderes, ne? Als so ein moralinsaures Ding. Übertragen das Maß, mit dem der Mensch an seiner Sinngebung vorbeiläuft. Durch Lieblosigkeit, durch Ungerechtigkeit und Lüge. Und jedes Mal, wenn wir so in eine Zielverfehlung reinlaufen, wird das dokumentiert. Als ob der Mensch so eine Datenbank hat. Und da kommt jedes Mal so eine Dokumentation rein. Die Bibel spricht eben übrigens von dem Buch des Lebens. Da kommt dann wieder so eine Dokumentation rein und diese Dokumentation nennt man Schuld. Sie kennen das, wenn man jemanden mal belogen hat und man trifft ihn 3 Monate später, da ist so eine seltsame Spannung da. Ne? Die Schuld ist noch da. Sie kommt raus. Und während der Mensch so durch sein Leben geht, belädt er seinen Speicher mit Schuld und Schuld und Schuld. Da kommen wir nicht dran vorbei, so ist das. Und die Bibel sagt, das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Die Resonanz ist hier nicht eingeschaltet. Die Radios krächzen höchstens, ne? Aber es kommt keine Musik, weil das hier nicht eingeschaltet ist. Und das führt uns jetzt ganz logisch auf die Frage, was ist denn diese Resonanzbedingung des menschlichen Radios? Wie stelle ich das ein? Und das ist sicherlich keine frequenzmäßige Übereinstimmung wie beim Radio, sondern es kann sich nur handeln um eine wesensmäßige, exakte Übereinstimmung. Nämlich ein Loswerden der Zielverfehlung und ihrer Konsequenz der Schuld. Wir müssen die Schuld loswerden. Dann, sagt die Bibel, dann setzt die Resonanz ein. Dann ist man wesensmäßig in Resonanz. Dann hält man nichts mehr zurück. Dann ist man auf Ja orientiert, auf das Wesen Gottes. Und das wissen alle Religionen, wobei das Christsein keine Religion ist, komme ich gleich noch dazu, dass die Schuld weg muss. Und da machen sie alle gewaltige Anstrengungen. Nicht? Die Hindus typischerweise waschen sich im Ganges, um das irgendwie wegzukriegen. Die Buddhisten machen ihren achtfältigen Pfad mit Meditation und guten Taten. Die Moslems müssen 5-mal am Tag beten, gute Gaben geben. Die Juden müssen eiserne Gesetze einhalten und so weiter. Und es gibt eine einzige Informationsquelle auf diesem Planeten, die besagt, das geht nicht. Der Mensch kann seine Schuld nicht loswerden, aus eigener Kraft, durch religiöse Anstrengung. Warum? Und der Grund ist an und für sich völlig einsichtig und wunderbar. Dieser Schöpfer ist viel zu heilig. Der Maßstab ist so gigantisch, also wer da meint, durch ein bisschen Waschen im Ganges oder auch durch die besten Taten kommt er da ran und kann seine Schuld wegkriegen, völlig unmöglich. Übrigens, die Buddhisten haben das festgestellt und dann haben sie gesagt, okay, in einem Lebensjahr kriegen wir das, in einem Leben kriegen wir das nicht hin. Und dann erfanden sie flugs die Reinkarnation, sodass man Milliarden von Jahren Zeit hat, um das hinzukriegen. Da steckt das dahinter, dieses Gefühl, diese Ahnung. Nein, die Heiligkeit Gottes ist so gewaltig, dass das kein Mensch aus eigener Kraft vermag. Und in dem Sinne ist Christsein keine Religion. Religion sagt, du musst dich anstrengen und vielleicht klappt's. Das Christsein sagt von vornherein, forget it. Damit verkennst du die Heiligkeit Gottes. Und dann ist die bange Frage, wie schaltet man denn diese Resonanz dann ein? Wie kriegt man denn die Schuld los, wenn man das selber gleich mal sein lassen kann? Ja, es bleibt einer übrig, der das könnte. Das ist der Schöpfer selber. Und das ist eben das Gewaltige, die frohe Botschaft, jawohl, der Schöpfer macht es, er vergibt alle Schuld. Und es ist so, wenn man das erfährt, das ist das zentrale Erlebnis eines Christen. Er macht es ja nicht nur 80% und sagt, Albrecht, die letzten 20%, da musst du noch mal sehen. Oder 90% oder 95% und die letzten behalte ich dir. Wenn er das macht, dann ist es 100%, da ist nichts mehr da. Und wenn man das in die Erfahrung, man bekommt es ja, ich komme gleich nochmal drauf, richtig in eine innere Erfahrung, dann ist man leicht in Feder. Dann weiß man, jetzt kann mir ja gar nichts mehr. Jetzt ist ja alles in Ordnung. Es ist ja alles gebombt. Ich kann vor diesem gewaltigen Schöpfer erscheinen und bin völlig clean und er freut sich. Tabula rasa. Da sieht ja jemand, der ist tabula rasa. Das ist sein eigenes Werk. Ne? Ehre Gott. Ne? Nicht meine eigene Kraft, ich ehre mich nicht selber, sondern ich sage, hast du einen super Job gemacht. Man kann völlig neu anfangen. Da kann man in Euphorie geraten, je näher mehr man sich das überlegt. Ne? Und die meisten von uns kennen das. Aber bevor wir uns freuen, kommen wir noch zu einem Dilemma. Hat sich Gott damit nicht kompromittiert? Macht er nicht gemeine Sache mit solchen Schmutzfinken wie wir? Ist er nicht ein Schwamm drüber, Gott, wenn er da vergibt? Ne? Das öffnet ja dem Bösen Tür und Tor. Ich sündige mal schön und ich vergebe dann auch. Ne? Ja, das wäre furchtbar. Und jetzt kommt's. Genauso wie 40-fach in dieser Informationsquelle gesagt wird, dieser Schöpfer ist bereit, vollkommen zu vergeben, Genauso steht 40-fach, die Reaktion Gottes kommt auf alle Schuld. Und die Bibel spricht nicht von Reaktion, sondern von Gericht. Das Gericht kommt über jeden, über jede Schuld. Und hier gilt auch dieser gewaltige Maßstab. Das ist nicht nur Mord und Ehebruch, sondern das ist die kleine Lieblosigkeit. Das ist die kleine Aussage, du Narr. Ja? Jesus sagt, höllisches Feuer. Vor diesem Maßstab gilt gar nichts. Wir haben überhaupt keine Chance. Das Gericht kommt. Eigentlich können wir froh sein. Wenn Gott nämlich so ein Schwamm drüber Gott wäre, das wäre schrecklich. Da würden den Hitlers und Pol Pots und Stalins und so weiter, die könnten machen, was sie wollten. Und wir letztlich auch. Nee, dieser Schöpfer, das passt alles. Aber passt es wirklich? Jetzt haben wir doch vielleicht diesen Schöpfer beim Widerspruch ertappt. Nicht? Eben haben wir gehört, Gott vergibt, hundertprozentig. Jetzt hören wir, er richtet, hundertprozentig. Ja, was denn nun? Man kann einem Menschen doch nicht gleichzeitig richten und ihm vergeben. Entweder man richtet ihn, dann ist die Vergebung perdu, oder umgekehrt. Wie kann dieser Widerspruch aufgelöst werden? Und wissen Sie, für mich als Physiker und Mathematiker ist das eine Riesenfreude, weil es jetzt ganz logisch weitergeht. Die einzige Lösung, und ich nenne es mal Erlösung, ist, jawohl, dieser Schöpfer kommt mit seinem Gericht. Er bleibt der unkompromittierte, heilige Gott. Das Gericht geschieht. Aber auf jemand anderen, der selber ohne Sünde ist, damit man nicht sagen kann, der erleidet das Gericht wegen seiner eigenen Sünde. Ganz wichtig. Ne? So kann Gott vergeben, ohne sich zu kompromittieren. Das Gericht kommt in aller Schärfe, erledigt, damit ist alles bezahlt und jetzt kann er mir vergeben. Und das ist der Grund, weshalb Jesus ans Kreuz ging. Und wissen Sie, für die meisten von uns ist das selbstverständlich. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es nicht verstanden. Und viele draußen verstehen es auch nicht. Die fragen sich, wenn es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle an ihn glauben und so weiter und so fort. Das habe ich nicht verstanden. Wenn Gott mich liebt, dann soll er mir was Gutes tun und nicht seinem Sohn was Schreckliches. Ich habe es nicht verstanden, weil mir das nicht erzählt worden ist. Jetzt wird es klar. Da ist einer, der bezahlt hat, damit mir vergeben werden kann. Jesu letzte Worte waren, es ist alles bezahlt. In den meisten Übersetzungen heißt es, es ist vollbracht, Sie kennen das, aber in dem Kontext bezieht sich auf Sünde und Schuld, die bezahlt werden muss. Es ist alles bezahlt. Für jeden von uns, der hier sitzt und für jeden von uns, der da draußen ist. Das ist die gewaltige Botschaft seit 2000 Jahren. Und man kann das Evangelium zusammenfassen, indem man wieder zurückkommt auf dieses kleine Beispiel mit dem Radio. Gott ist auf Sendung seit 2000 Jahren. Vergebung der Schuld, ermöglicht durch Jesus am Kreuz, wird überall ausgestrahlt. Und jetzt ist die Frage, schaltet jemand sein Radio ein? Und die Frage ist, wie gehe ich auf Empfang? Wie schalte ich das Radio ein? Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Der wichtigste war eben gerade, weshalb Jesus am Kreuz ist. Ich habe das zigfach so erzählt, meistens eben vor vielen Nichtchristen, und ich habe noch nie erlebt, dass ein Nichtchrist sagt, so ein Blödsinn. Sondern viele sagen, oh, so habe ich es noch nie gesehen. Stimmt das? Ja, da muss ich mal nachdenken. Oder der eine oder andere sagt, okay, das hört sich gut an, plausibel, aber es ist nichts für mich. Okay, aber wichtig ist, dass es in den Verstand kommt, ohne dass es auf diese schwierige Frage kommt, wieso muss da dieser Jesus leiden? Ja, jetzt wird es klar, nicht? Wegen des Gerichts, das dann nicht auf mich fällt. Und jetzt kommt das Zweite, was für mich unheimlich wichtig ist, das ist Folgendes. Wie kommt man auf Empfang? Ist auch logisch. Das Geschenk der Vergebung, was man ja irgendwie in sich einverleiben muss, ist ein geistiges Geschenk. Kein physisches, das man zu Weihnachten auspacken kann. Man braucht dazu quasi so eine geistige Hand, mit der man es auspackt. Haben wir so eine geistige Hand? Das ist der Glaube. Das war für mich wichtig. Ich habe früher mal gedacht, der Christ muss Dinge für wahr halten, die er nicht beweisen kann, also glauben. Da habe ich gesagt, das ist nichts für mich als Physiker. Jetzt weiß ich, der Glaube ist das, womit man eine Realität erfasst, die erst noch kommt. Nämlich in dem Moment, wo ich im Glauben die Vergebung auf mich beziehe, da geht's los, da schalte ich das Radio ein. Da setzt die Erfahrung ein, alles ist in Ordnung, jawohl. Plötzlich merkt man, das stimmt ja. Was ich geglaubt habe, wird zu einer Erkenntnis. Jesus sagt, wer mein Wort bleibt, wird die Wahrheit nicht weiter glauben müssen. Nein, nein, im tiefsten Sinne erkennen. Und das kennen Sie ja alle, aber nicht Christen wissen das nicht. Und deswegen sage ich das immer. Das ist ganz wichtig. Jetzt setzt diese innere Gewissheit ein, du bist geliebt und geborgen in Gott, weil dir vergeben worden ist. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Jetzt merkt man auch, wie diese zweite Qualität kommt jetzt rüber. Brauchst dir keine Sorgen zu machen, keine Anstrengungen mehr, das ist alles erledigt. Und das ist die Wahrheit. Ich werde dann häufig gefragt, ja, diese Erfahrung, was ist denn das? Ist das ein Erleuchtungserlebnis? Eine kosmische Schau oder so? Nein, nein, es kommt ganz sacht da, wo man Wahrheit empfindet. Johannes sagt in seinem ersten Brief, da sagt er, oder im zweiten, weiß nicht so genau, das ist die größte Freude, wenn ich sehe, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Man erkennt plötzlich als Wahrheit, unmissverständlich. Bei manchen kommt es mit Kraft sofort, bei manchen so allmählich, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, aber es kommt immer. Und wenn das eingesetzt hat, dann wird der Mensch ein anderer, er fängt an, viel mehr diese Liebe, diese Gerechtigkeit, die Wahrheit abzustrahlen. Und nicht umsonst habe ich das gestrichelt gezeichnet. Diese äußere Sinnfindung ist wachstümlich. Und die Christen unter uns kennen das. Wir sind auch immer noch beklebt mit den Eierschalen des Egoismus und der Angst und der Furcht und so weiter. Und die zerbrechen aber allmählich. Jetzt ist eine Kraft da hier, die kommt von hier oben, die das allmählich abstößt und aus diesem Ei kommt dann so das Küken langsam empor. Das ist das Leben eines Christen. Da könnte man jetzt viel drüber reden und das macht jede Gemeinde. Am Sonntag bekommt sie insbesondere diese Information, aber es ist wachstümlich. Eine fantastische Geschichte eigentlich, ganz logisch. Ne? Und jetzt zum Schluss noch eine Seite für diejenigen vielleicht auch, die das zum ersten Mal gehört haben, die nicht diese Erfahrung haben und die sagen, was müsste ich denn machen, damit ich die ganz konkret erfahre. Wie gesagt, für viele Eulen nach Athen, aber ich will es trotzdem nochmal sagen. Es geht durch den Glauben, nicht? Ich muss die geistige Zusage der Vergebung von allerhöchster Warte geistig erfassen. Und man kann das machen zu Hause, indem man darüber nachdenkt, aber die Gedanken sind nicht sehr konkret. Wenn man sie spricht, dann meint man, was man denkt. Deswegen ist es gut zu sprechen und in diesem Fall ist dieses Sprechen nichts weiter als ein Gebet. Das habe ich vor 45 Jahren völlig überraschenderweise, hat mir das jemand gesagt, so jetzt bete mir nach, habe ich gesagt, okay, mache ich. Das war der Start. Und dieses Gebet ist immer etwa so, Herr Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Das muss man tun. Man muss wissen, das ist noch nicht der Sinn meines Lebens, was ich hier verzapfe. Ganz klar. Und jetzt bitte ich dich um Vergebung aller meiner Schuld. Das habe ich gehört, deswegen bist du gekommen ans Kreuz, bezahlt hast du und jetzt möchte ich sozusagen diese Vergebung, dieses Dokument, was für mich bereit liegt, alles in Ordnung, das möchte ich jetzt abholen. Und dann ist es gut, wenn man sagt, danke, dass meine Schuld nun vollkommen vergeben ist. Für jemand, der das zum ersten Mal erlebt, der kann sich kaum vorstellen, dass er das schon sagen darf. Nicht, das ist der erste kleine Schritt in den Glauben. Aber machen Sie das. Sagen Sie einfach frech, vielen Dank, jetzt rechne ich damit, die Schuld ist vergeben. Und komm in mein Leben und führe mich von nun an. Dieses Gebet ist der Anfang für Millionen und Abermillionen Radios Gottes, die eingeschaltet werden. Es ist für mich immer wieder ein Phänomen. Ich habe selber das zigfach erlebt, an mir selber natürlich und an anderen. Und dass das immer der Anfang ist, das finde ich so erstaunlich. Es gibt Situationen, wo es dann also nicht mehr weitergeht, aber meistens, wenn dieses Gebet festgehalten werden im Glauben, so gut man es kann. Und dann ich sag mal, ernährt wird durch Bibellesen. Nicht? Das ist normal, dass man jetzt guckt, dann gucke ich mal ins Johannesevangelium, ich will mal wissen, wer dieser Christus ist, der für mich dieses schreckliche Gericht getragen hat. Und dass man betet, insbesondere, und jetzt zeige dich, jetzt schenke mir diese Erfahrung. Ne? Wer das tut, da ist die Erfahrung weltweit über alle Nationen und Sprachen seit 2000 Jahren immer unmissverständlich, konkret. Dort, wo man Wahrheit empfindet, weiß man, ich bin geliebt von Gott. Mir ist vergeben. Ich bin ewig geborgen über den Tod hinaus. Und dann beginnt sich der Sinn des Lebens zu entfalten. Und für mich ist das so etwas Erstaunliches, dass ich immer sage, es gibt zwei erstaunliche Dinge in meinem Leben. Erstens, dass es das gibt. Und zweitens, dass es so wenig Leute wissen. Und wenn es vielleicht den einen oder anderen hier gibt, der sagt, das habe ich so noch nicht gehört und das ist jetzt bei mir dran, das hätte ich gerne, kann auch gerne vielleicht anschließend hier zu mir kommen oder zu Olaf Latzel und auch dieses Gebet sprechen. Es ist tatsächlich, so erstaunlich das ist, immer der Anfang. Wie dem auch sei, ich wünsche Ihnen, dass wir alle, die wir hier sitzen, diese Erfahrung früher oder später haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.